Das, was du betreibst, das nennt sich ja Roboterethik bzw. Technikphilosophie. Was genau kann ich mir darunter jetzt eigentlich vorstellen?
Ja, die Technikphilosophie ist, wenn man so will, die übergeordnete Subdisziplin der Philosophie. Da beschäftigt man sich ganz allgemein mit ethischen und epistemischen Fragen, die Technik im allgemeinen Sinne des Wortes betreffen. Die Roboterethik ist wiederum ein Teilbereich der Technikphilosophie und das ist eben einer meiner Spezialbereiche oder Hauptforschungsfelder, wenn man so will. Und die Roboterethik fragt danach, welche Werte im Umgang mit Robotern, im Bau von Robotern eine Rolle spielen sollten.
Ja, jetzt hatten wir es hier im Morgenmagazin auch schon davon, wie Robotik eigentlich sich auch auf Arbeit zum Beispiel auswirkt. Menschen müssen ja ganz unterschiedlich viel Zeit aufwenden für Arbeit. Welche Vorteile, welche Gefahren siehst du denn zum Beispiel darin, dass im Zuge einer Digitalisierung Arbeiten immer mehr von Maschinen durchgeführt werden? Also und ja, vielleicht die Frage, kann so eine digitale Technik, eine Robotik unsere Zeit gänzlich von der Arbeit eigentlich auch befreien?
Ja, das ist natürlich die große Hoffnung, ne? Also das große Versprechen digitalen Transformation der Arbeitswelt, dass wir Menschen dann die Arbeiten, die irgendwie lästig sind, man spricht da von den drei großen Ds, dass die Arbeiten, die dangerous sind, dirty sind und dull sind, also gefährlich, schmutzig und langweilig, dass diese Arbeiten in Maschinen abgegeben werden können und wir Menschen dadurch mehr Zeit haben für die wirklich wichtigen Dinge und die Dinge, die uns wirklich interessieren. Auf der anderen Seite ist dabei aus meiner Sicht dabei die Gefahr, dass wir erstmal fragen müssen, wer entscheidet denn überhaupt darüber, welche Arbeiten dull, dangerous und dirty sind? Wer legt fest, dass diese Arbeiten in Zukunft nicht mehr durch Menschen ausgeführt werden sollen? Und dann stellt sich auch natürlich die Frage, warum diese Arbeiten nicht mehr durch Menschen ausgeführt werden sollen. Es gibt ja durchaus Menschen, die auch ein persönliches Interesse daran hätten, auch langweilige, repetitive, schmutzige oder sogar gefährliche Arbeiten auszuführen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und warum sollten sie das nicht machen dürfen, wenn sie das wollen? Und zum Dritten stellt sich natürlich die Frage, ob Arbeit nicht einen Wert für uns hat, also der über, sag ich mal, den bloßen Lohnerwerb und die Lebenserhaltung hinausgeht. Ne? Arbeit hat in unseren Breitengraden einen hohen sozialen Anerkennungswert, also dass man über Arbeit an der Gesellschaft teilhat, auch irgendwie das Gefühl hat, man gibt der Gesellschaft was zurück. Man leistet einen wichtigen Beitrag zu dieser Gesellschaft und das müssen wir, sage ich mal, kompensieren, wenn wir Arbeitstätigkeiten nicht mehr ausführen können. Aus meiner Sicht können wir das durchaus schaffen. Also ich bin durchaus auch Verfechterin eines bedingungslosen Grundeinkommens, wie es ja an mehreren Stellen in Europa auch schon aufprobiert wird. Aber das ist sozusagen eine der Gefahren, die ich darin sehe, neben halt der wichtigen Frage, welche Autoritäten überhaupt darüber entscheiden dürfen, welche Arbeiten in Zukunft von Maschinen ausgeführt werden.
Ja, wenn man sich das jetzt so anschaut, also solche Aufgaben, die du beschreibst und auch gerade so Care-Arbeiten, die werden ja in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, viel auch von Frauen ausgeführt und auch die werden irgendwie schlechter bezahlt. Jetzt denkt man sich, okay, Robotik, das hat irgendwie auch so ein utopisches Moment. Also Roboter haben uns hier auch in der Redaktion gefragt, Roboter, kann man die eigentlich gendern? Also die haben ja an sich erstmal so gesehen, müssten sie ja kein Geschlecht und kein Gender haben. Was denkst du dazu? Lassen sich Roboter gendern?
Roboter sind de facto gegendert. Also die allermeisten algorithmischen Systeme, mindestens sofern sie verkörpert sind, sind gegendert. Also gerade, und das ist ein großes Problem, gerade im Bereich Servicearbeit, Therapie, Pflege, aber auch Sexarbeit, sind die Robotersysteme, die da derzeit bereits zum Einsatz kommen, zum größten Teil gegendert. Also nach geschlechterbinären Merkmalen designed. Ne, das fängt an schon bei noch nicht mal verkörperten Systemen, wie jetzt einem GPS-System, einem Navigationssystem, das häufig also eine weibliche Stimme hat. Geht über Sprachassistenten wie Alexa und ähnliche, die auch eine weibliche Stimme haben. Aber dann halt, wie gesagt, eben in der Therapie und Pflege dann auch wirklich verkörperte Robotersysteme, die eben über Körper verfügen, die ganz häufig eben, nicht ausschließlich, aber ganz häufig nach weiblichen Merkmalen designt worden sind. Ne? Also dann, keine Ahnung, vielleicht eher ja, runde Formen, große Augen, lange Wimpern, solche Geschichten. Und naja, in der Sexrobotik ist es dann offensichtlich. Also da haben wir vor allen Dingen weibliche Sexroboter oder Sexroboter, die nach weiblichen Merkmalen designt worden sind und dann halt auch in einem sehr, sag ich mal, engen Verständnis von Weiblichkeit. Ne? Also das sind dann Roboter, die über große Brüste verfügen, über einen, ja, über schmale Hüften, genau, wieder volle Lippen, große Augen. Ne? Also das ist schon ein sehr enges Verständnis davon, was irgendwie attraktiv und an Weiblichkeit sein soll.
Das heißt ja, eigentlich schreiben sich da ja Geschlechterstereotype und auch ganz klar so patriarchale Normen ganz entgegen leider so, ja, cyberfeministischer Träume ja in der Welt der Maschinen eigentlich fort. Wie kommt es eigentlich dazu? Warum werden zum Beispiel künstliche Intelligenzen wie Alexa oder Siri feminisiert? Was hat das für einen Sinn? Was denken sich die Entwicklerinnen? Wobei wahrscheinlich sind es eher Entwickler dabei.
Also ich glaube, dass es einfach Rollenstereotype sind, ne, die wir ja leider seit Generationen einfach weiter fortsetzen, dass eben Menschen, die sich als Frauen verstehen in unseren Gesellschaften, leider nach wie vor vorrangig eben für Servicearbeiten gesehen werden. Servicearbeiten, Pflegearbeiten, Carearbeiten und eben Arbeiten im Sexbusiness, in der Sexindustrie. Und das setzen wir ganz selbstverständlich in unseren technologischen Entwicklungen weiter fort. Also ich würde schon sagen, dass Technologien auch immer ein Potenzial haben, ne? Ein vielleicht utopisches Moment, könnte man sagen. Aber sie haben eben auch, weil sie Produkte menschlichen Handelns sind, automatisch eben die Werte derjenigen implementiert, die sie designt haben, ob bewusst oder unbewusst, ob gewollt oder nicht gewollt. Aber menschliches Handeln ist ja durch Werte bestimmt. Dadurch unterscheidet es sich vom tierischen Instinkt oder vom bloßen Verhalten. Und ergo sind auch die Produkte menschlichen Handelns, wie eben konkrete Technologien oder Roboter, durch die Werte derjenigen bestimmt, die sie gebaut haben. Und da gehen natürlich auch neben ethischen Werten auch ganz viele kulturelle, gesellschaftliche, aber auch politische und ökonomische Werte mit ein. Und da wird, wenn man nicht darüber nachdenkt explizit, meistens einfach das fortgeschrieben, was in einer jeweiligen Gesellschaft als der Common Sense gilt. Oder als das Normalbild einer Gesellschaft oder das, was für gewöhnlich angenommen wird, was das normale Verhalten von Männern und Frauen in diesem Fall jetzt beispielsweise ist.
Du hattest jetzt auch schon angesprochen, eben die Sexroboter. Also es existieren bereits einige große internationale Unternehmen, die eben Sexroboter serienmäßig auch herstellen. Wie sieht denn dieser Markt aus? Wie werden Roboter dort eingesetzt?
Es gibt da sicherlich unterschiedliche Firmen und Unternehmen, aber die tatsächlich Sexroboter in diesem engen Verständnis herstellen, ich kenne da vor allen Dingen einige aus den USA, es gibt aber auch im asiatischen Großraum gibt es einige Unternehmen, die nach meinem Verständnis nicht so bekannt sind, aber das sind tatsächlich Roboter, also der erste bekannte Sexroboter weltweit war Roxy, der glaube ich 2010 entwickelt worden ist, von True Companion. Und Roxy soll laut Homepage eben in der Lage sein, durch künstliche Intelligenz auch sich auf ihre NutzerInnen einzustellen und da auch nach ja eine Persönlichkeit erlernen zu können nach Wunsch derjenigen, die sie einsetzen. Aber Roxy verfügt eben auch über, ich glaube es sind fünf oder sieben Modi, die man nach Wahl einstellen kann, und da fängt der Spaß schon an, sage ich mal. Diese Persönlichkeitsmodi tragen dann so Namen wie Mature Martha, SMM Susie, Young Yoko, Frigid Farah und so. Und daran sieht man eben schon, wie nach welchen problematischen Gender-Stereotypen dieser Roboter gebaut ist. Es gibt irgendwie wohl auch eine männliche Form, Rocky, aber über die habe ich im Internet nicht besonders viel rausbekommen. Und genau, also die weibliche Form Roxy ist eben sehr viel weiter verbreitet. Und ganz ähnlich geht es weiter mit dem Roboter Harmony, der auch ähnlich wie Roxy in der Lage sein soll, als Gefährtin einen persönlichen Charakter auszubilden durch Interaktion mit den potenziellen NutzerInnen. Aber auch über verschiedene Modi verfügen soll. Bei Harmony ist es wohl auch so, dass es da nicht nur eine männliche Version auch gibt, sondern wohl auch einen Transgender-Sexroboter. damit wird das Problem natürlich nicht generell gelöst. Ne? Also Sexroboter, wie eben andere Roboter auch, sind immer nach bestimmten Stereotypen ausgebildet. Stereotypen davon, was wir als weiblich empfinden, was wir als männlich empfinden. Und natürlich ist auch der Transgender-Sexroboter auch nach einem Stereotyp gebaut. Was wir, glaube ich, brauchen in diesen Bereichen, ist eine viel, viel größere Diversität an Sexrobotern, nicht nur weiblich, männlich und Transgender, sondern andere Geschlechter und sexuelle Orientierungen, aber auch vielleicht Sexroboter, die beyond gender sind, also die überhaupt nicht nach irgendwelchen geschlechtlichen Merkmalen designt sind. Und wir brauchen natürlich eine größere, wie in allen Bereichen der Gesellschaft, eine viel größere Diversität bei denjenigen, die diese Roboter bauen. Dass da eben unterschiedliche sexuelle Präferenzen, Neigungen und Visionen von vornherein in den Bau dieser Roboter mit hineingetragen werden und eben nicht nur, sage ich mal, weiße westliche Männer diese Dinger bauen.
Ich meine, was ja auch kritisch anzuführen ist, auf jeden Fall, dass so Roboter ja auch eine Kultur der Vergewaltigung oder auch einem Handel mit Sex eigentlich ja auch normalisieren. Also wenn man, also so Roboter, die muss man ja nicht irgendwie behandeln. Also die würden auch das nicht zurückweisen, wenn man sie schlecht behandelt zum Beispiel. Ja, genau, du hattest es ja auch angesprochen, was ich irgendwie interessant finde. Tatsächlich sind es ja überwiegend Frauen, deren Arbeitsplätze zum Beispiel künftig durch eine Automatisierung auch wegfallen könnten. Da fallen mir jetzt zum Beispiel auch so automatisierte Supermarktkassen ein, wo ja hauptsächlich Frauen beschäftigt sind, was eben auch ebenfalls strukturelle Bedingungen hat. In den naturwissenschaftlichen und in den technischen Fächern allerdings sind Frauen relativ wenig vertreten. Also nur 18% finden sich beispielsweise unter den ProgrammiererInnen und DatenanalystInnen, zum Beispiel bei Microsoft oder Google. Und bei Google sind es, glaube ich, 19%, also verhältnismäßig wenig. Das sind aber ja auch irgendwie die Unternehmen, die so eine Technisierung, Digitalisierung ja auch vorantreiben. Wie sieht es denn zum Beispiel auch aus, habe ich mich jetzt gefragt in Bezug auf dich, an der Universität, die du dich da ja beschäftigst mit diesem Bereich, wie äußert sich das da? Wie sind da Geschlechterverhältnisse zum Beispiel auch?
Ja, das ist ein altes Problem und also daran zeigt sich auch nebenbei, dass die Fragen, die in der Roboterethik gestellt werden, aber auch mit Blick auf die Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt, dass das Fragen sind, die weit über diese spezifischen Felder hinausreichen und, sage ich mal, in diesen Feldern jetzt ein neues Interesse und eine neue Anwendung erfahren. Aber letztlich sind das uralte Fragen, die wir hier stellen, nach dem Wert von Arbeit und so weiter und danach, wie Arbeit in einer Gesellschaft mit bestimmten Geschlechterstereotypen und Rollenstereotypen aufgeteilt werden soll. Wie ich das selber erlebe, ja, also der akademische Raum ist nach wie vor, ich kann natürlich jetzt nur für die Philosophie sprechen, ne? Das ist halt die Disziplin, die ich am besten kenne und da ist es in der Tat immer noch so, dass je weiter man auf der Hierarchieleiter nach oben steigt, desto weniger Frauen man da findet, ne? Also es ist noch so, dass irgendwie unter den StudentInnen das Verhältnis sehr, sehr ausgewogen ist, sehr ausgeglichen ist. Dann sind es schon weniger Frauen als Männer, die dann überlegen zu promovieren, also eine Doktorarbeit zu schreiben. Und dann sind es noch mal weniger Frauen als Männer, die dann danach den Weg als Postdoc weitergehen, auf dem ich mich jetzt befinde, also dann eine Habilitation verfassen, um dann irgendwann einen Lehrstuhl zu bekommen. Und die Personen, die dann auf diesen Lehrstühlen sitzen, also Professorinnen und Professoren, das sind eben nach wie vor hauptsächlich Männer. Und das sieht man auch im Institut für Philosophie an der Universität Wien, das in der Tat ein sehr großes Institut ist. Also vergleichbar in seiner Größe mit Instituten an der Humboldt-Uni beispielsweise in Berlin und in München, also anderen sehr großen Philosophieinstituten in Deutschland. Und dann ist es zusätzlich auch noch so, dass mittlerweile das Bewusstsein eigentlich dafür da ist, dass wir natürlich mehr Frauen und mehr Menschen anderen Geschlechts in leitenden Positionen des akademischen Systems brauchen. Aber Themen, die ja historisch, sage ich mal, mehr von Frauen bearbeitet worden sind, wie jetzt beispielsweise feministische Themen, feministische Philosophie, nach wie vor in den deutschsprachigen Ländern, sage ich mal, nicht so als interessant gesehen werden wie sage ich mal, tradierte oder klassische Themen der deutschsprachigen Philosophie. Und auch dadurch bekommen Menschen, die sich als Frauen verstehen, die zudem halt noch diese Themen bearbeiten, Steine in den Weg gelegt, beziehungsweise es sind dann extra Hürden, die sie nehmen müssen, um auf dem akademischen Weg weiter voranzuschreiten.
Ja, du beschreibst jetzt diese Hürden, die gibt es im akademischen Bereich, aber auch sonst überall irgendwie in der Gesellschaft. Du hast zuvor auch schon Natürlich. Beschrieben, wie es eben auch in der Robotik sich patriarchale Strukturen in ganz extremer Form auch fortsetzen. Jetzt fragt man sich natürlich irgendwie, wie kann denn da eigentlich auch eine Veränderung stattfinden und vor allem, wo setzt das an? Erst in der Gesellschaft oder könnte das auch sein, indem innerhalb neuer Technologien zum Beispiel andere Werte vermittelt und auch realisiert werden?
Ja, absolut. Und ich würde sagen, wir brauchen an mindestens 4 Stellen unseres gesellschaftlichen Systems ein verstärktes kritisches Bewusstsein für die ethischen Werte und Herausforderungen, die sich im Umgang mit diesen Technologien stellen. Das fängt an in der Schule, dass wir bereits in der Schule jetzt in unserem Beispiel Geschlechterstereotype, Rollenstereotype und so weiter verstärkt diskutieren müssen und auch hinterfragen müssen, aber eben auch im Philosophieunterricht, im Ethikunterricht verstärkt Technikethik beispielsweise betreiben müssen und auch auf der anderen Seite in den Technikfächern in der Schule, ne, also beispielsweise im Computerunterricht oder so, je nachdem, was die Schule da anbietet, verstärkt ein Bewusstsein für die ethischen Werte, die halt in Technologien immer mit einfließen, dass darauf ein Fokus gelegt wird in der Schule. Wir brauchen aber auch dieses ethische Bewusstsein in den Ausbildungsstätten derjenigen, die später dann in Technikberufen arbeiten. Wir haben ethische Fragen in fast allen Disziplinen, wo Menschen von betroffen sind, in der Medizin beispielsweise, dass man da irgendwie im Laufe des Studiums irgendwie ethische Kurse zu, keine Ahnung, Sterbehilfe, Prämanationsdiagnostik und solche Sachen absolvieren muss. Und sowas brauchen wir auch in den Technikwissenschaften, dass eben an den Ausbildungsstätten unterrichtet wird, dass Technik nie neutral ist, dass da immer Werte mit eingehen, Geschlechterwerte, ethische Werte und so weiter. Wir brauchen es aber als verpflichtende Weiterbildungskurse in den Unternehmen, die heute Technologien bauen und serienmäßig auf den Markt bringen, ob das jetzt irgendwie Sexrobotikunternehmen sind oder andere Unternehmen, dass halt diejenigen, die sozusagen ihre Ausbildung schon abgeschlossen haben, zumindest dazu verpflichtet werden, in den Unternehmen, in denen sie arbeiten, ethische Fragen sich zu stellen mit Blick auf die Produkte, die sie dort herstellen und die Roboter, die sie designen. Und wir brauchen es zum vierten, sag ich mal, auf der politischen oder institutionellen Ebene in Form von sehr viel mehr Ethikgremien beispielsweise als die es jetzt schon gibt. Wir haben zwar einige wichtige Ethikgremien, Ethikkommissionen beispielsweise in Deutschland zum autonomen Fahren, aber wir brauchen auch da sehr viel mehr von diesen Gremien und Einrichtungen, die sich mit den ethischen Fragen von Technologien und von Robotern beispielsweise auseinandersetzen. Und da gehören natürlich auch die Fragen, die die Geschlechterbinarität betreffen und die patriarchalen Strukturen, die in diese Technologien mit einfließen, gehören da genauso hin wie andere ethische Fragen.